Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt, deiner monatlichen Sonderfolge im Smart Hotel Key Podcast. Mein Name ist Marco Riederer und mir digital gegenüber sitzt wie schon in den letzten 13 Monaten heute zum 14. Mal Alexander Grübling, der Chefredakteur der ÖGZ. Wir sind heute angelangt bei der letzten Nachgefragt Folge 2023. Mittlerweile sind wir ja doch schon sehr lange am Markt, will ich schon fast sagen, aber sehr lange eingespielt. Und ich freue mich sehr, auch heute wieder die ein oder andere Frage vom lieben Alexander beantworten zu dürfen. Servus.
Ja, hallo Marco und danke für die Einleitung. Auch von mir willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt. Powered by Smart Hotel Key. So viel Zeit muss sein, das wollte ich auch noch sagen. Üblicherweise blickt man am Jahresende so ein bisschen in die Vergangenheit. Das wollen wir heute nicht tun. Wir wollen nämlich nach vorne schauen. Und wir widmen uns heute einem spannenden Thema, das auch im letzten Smart Hotel Key Podcast in der letzten Folge ein Thema war, und zwar den Prodinger Zukunftsreport. Der beleuchtet nämlich auch heuer neue Perspektiven und Herausforderungen für den Tourismus in Österreich. Mhm. Der Report bietet wertvolle Einsichten in wirtschaftliche Themen, zeigt politische Herausforderungen auf. Es wird natürlich auch Nachhaltigkeit behandelt, viele weitere Schlüsselthemen, die für die Zukunft der Branche entscheidend sind. Und tauchen wir heute ein wenig in diese Analysen und Empfehlungen ein. Und Marco, verzeih diese Eingangsfrage, aber es ist aus meiner Sicht eine Einserfrage. Warum macht ihr einen Zukunftsreport?
Warum machen wir einen Zukunftsreport? Sehr spannende Frage. Wir machen das schon generell sehr lange in der Prodinger Gruppe. Wir sehen uns nicht als Verwalter und als Arbeiter am Status quo. Wir wollen die Zukunft mitgestalten und daher vor allem bei den wichtigen Fragestellungen rund ums steuerverwaltungspolitische System auch Vordenker sein und bündeln in solchen Reports dann von Zeit zu Zeit die Expertise der Gruppe. Wir haben ja auf unseren verschiedenen Standorten Experten in den verschiedensten Bereichen und wollen da auch Rahmenbedingungen und konkrete Forderungen formulieren, die wir auch politisch einbringen werden, also bei den politischen Stakeholdern, die damit konfrontieren, um vielleicht bei der einen oder anderen Stellschraube das Zündlein an der Waage zu sein, um die Zukunft positiv mitzugestalten.
Also das Stichwort Vordenker sein ist gefallen. Ihr seid ein Think Tank, ihr positioniert euch so. Und vielleicht grätschen wir gleich einmal hinein in die erste Frage oder in die zweite Frage schon. Wie bewertest du denn die aktuelle wirtschaftliche Lage im österreichischen Tourismussektor?
Ja, es ist sehr volatile, sage ich mal, Gegebenheit. Also wir reden ja immer von den Rekordnächtigungszahlen, die kriegen wir ja auch medial um die Ohren geworfen von Monat zu Monat. Wir haben natürlich Preiserhöhungen, die aufgrund der Teuerung oder Inflation notwendig waren. Auf der anderen Seite muss man ja auch sich anschauen, was tatsächlich bei den Betrieben übrig bleibt und wo sich auch die Nächtigungen abhandeln, wo die Nächtigungen stattfinden. Also auf der einen Seite Nächtigungszuwachs, der vor allem nicht in der kategorisierten Hotellerie präsent ist. Das heißt, wir haben riesige Nächtigungszuwächse in den gewerblichen Ferienwohnungen, in den alternativen Beherbergungen, in den nicht kategorisierten Betrieben, in der Parahotellerie sozusagen und sogar Rückgänge. Wir haben einen super Sommer 2023 gehabt, wenn man sich die Nächtigungszahlen absolut anschaut, wenn man sich die kategorisierten Betriebe anschaut, 1, 2, 3, 4, 5 Sternkategorie, dann haben wir überall Nächtigungsverluste im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Nicht mehr hoch, aber dennoch. Also es relativiert schon mal diese Rekordjubelmeldungen, mit denen wir ständig konfrontiert werden. Und auf der anderen Seite übersteigen tatsächlich die Teuerungen noch die Umsatzsteigerung. Das heißt, am Ende des Tages bleibt beim Gross Operating Profit, beim Profit, beim operativen Betriebsergebnis weniger übrig als vorher. Und das hemmt dann natürlich, da muss man wieder langfristig denken, wenn weniger übrig bleibt, wir gleichzeitig höhere Zinsen haben, die uns die Kreditraten verteuern, das Eigenkapital dadurch schmilzt, hemmt das die Investitionstätigkeit und macht es natürlich nicht leichter, im Tourismus Land oder Tourismusweltmeister, wie wir uns gerne sehen und bezeichnet haben in der Vergangenheit, hier die Vorreiterrolle zu behalten. Also wenn Investitionstätigkeiten zurückgehen, wird es uns nicht leicht fallen, gästeseitig weiterhin die Attraktivität hochzuhalten.
Wie erklärst du dir diese stark gestiegenen Zahlen, die du vorher erwähnt hast, im Bereich der nicht kategorisierten Betriebe?
Ja, das hat schon viel auch damit zu tun, mit ein bisschen dem Wertewandel, dem Sicherheitsgefühl, dem Gästeticken anders. Man merkt einfach, dass sich die Gästewünsche auch verändern. Zu Beginn hat vor allem die Corona-Zeit dieses Feuer ein bisschen beschleunigt oder als Brandbeschleuniger gewirkt, dass viele Gäste gesagt haben, ich will nirgends hin, wo ganz viele Menschen sind, ich habe lieber meine eigene kleine Umgebung, da fühle ich mich sicherer. Auf der anderen Seite haben wir auch stark getrieben jetzt die Werte von Familienzusammenhalt, auch wieder im Urlaub bewusst Zeit miteinander verbringen, ein bisschen weg, was anderes erleben, die Individualität, das Experimentierfreudige im Urlaub, und da sind schon die alternativen Beherbergungen ein starker Bedürfnisbefriediger in dem Bereich.
Da gibt es natürlich auch Rückschlüsse, die jeder Betrieb jetzt ziehen kann aus dem. Aber ich möchte jetzt kurz umschwenken zu einem anderen Thema. Der Report thematisiert auch das Steuer- und Verwaltungssystem. Ja. Welche spezifischen Herausforderungen sieht denn der Report in Bezug auf dieses Thema?
Ja, da muss man jetzt fast ein bisschen entweder ausholen oder sehr ins Detail in manchen Bereichen geht. Also, wir haben den Report auf verschiedene Themenblöcke aufgegliedert. Wir haben natürlich zunächst einmal die aktuellen Herausforderungen der Branche skizziert und wollen dann sagen, in welchen Bereichen müsste man vielleicht an den Rahmenbedingungen was ändern, damit man da positiv in die Zukunft gehen kann. Da gibt es ganz viel zu tun beim Thema Betriebsübergabe. Die wird ja heute so Betriebsübergabe, wenn ich schon das Glück habe, Nachfolger zu haben, die vielleicht den Betrieb übernehmen wollen, dann muss ich mich mit sehr vielen Details auseinandersetzen, wie überhaupt der Übergabe oder Übertragung vom Gebäude möglich werden kann. Wie wird das Ganze besteuert? Wie kann ich vielleicht auch aufhören, wenn ich keinen Übergeber habe, gibt es die Möglichkeit, Betriebsaufgabe, also Exit-Szenarien sehen wir ganz wichtig. Es geht viel um die Bereiche Eigenkapitalausstattung. Da vielleicht ein kleiner Sidestep, wenn man über die Grenzen schaut, warum kann eigentlich oder wird in Südtirol so viel investiert? Na, dort hat man die Möglichkeit gehabt, einer Aufwertungsbilanz, die wir schon sehr lange in Österreich fordern. Dadurch hat man natürlich ein höheres Eigenkapital, kommt leichter wieder zu Geldern und kann schneller investieren. Das ist bei uns nicht möglich. Wir blicken da über die Grenzen immer neidisch nach Südtirol. Dort hat man einfach die Eigenkapitalausstattung durch die Aufwertungsbilanz ermöglicht. Andere Themen sind natürlich dann bei der Finanzierung. Abschreibungsdauern, das ist auch so ein Dauerbrenner, wo man bei manchen Bereichen nach wie vor Verbesserungspotenzial sieht. Ja, wir haben jetzt die degressive Abschreibungsmöglichkeit, aber wenn man sich überlegt, Beispiel Mitarbeiterunterkünfte, die werden auf 67 Jahre abgeschrieben. Ich glaube nicht, dass es realitätsnah ist, Mitarbeiterwohnung auf 67 Jahre unverändert zu belassen. Das ist, das sind einige solche Bereiche, wo wir dann ins Detail gehen und sagen, wo sehen wir Handlungsbedarf nach wie vor.
Du hast ja schon ein paar politische Maßnahmen auch angesprochen, die der Report empfiehlt. Gibt es noch weitere, so zwei, drei, die du uns kurz umreißen könntest?
Ja, also ganz ein klares Thema ist, und das fordern wir auch lange, und das haben wir jetzt auch wieder drin stehen mit den aktuellen Zahlen, die Lohnnebenkosten. Das muss sicher, wir reden immer, die Arbeiter verdienen zu wenig, wenn wir aber sehen, dass sich jetzt die die Kollektivverträge jetzt nicht nur in der Hotellerie und Gastronomie, sondern generell überall erhöhen und gleichzeitig die Unternehmer aber dann noch einmal Lohnnebenkosten auf die Bruttogehälter haben, die zu den höchsten im EU-Vergleich zählen, dann dürfen wir uns nicht wundern, warum das operative Betriebsergebnis sinkt, wenn gerade in einer dienstleistungsintensiven Branche wie dem Tourismus natürlich der Faktor der Arbeitskraft der größte Kostenblock ist. Und wir wollen Serviceleistung bereitstellen, wir wollen hohe Qualität in Österreichs Betrieben, dann müssen wir aber die Mitarbeiter auch uns leisten können. Das heißt, am Ende des Tages gehört einfach mehr Netto vom Brutto zu den Mitarbeitern. Dann braucht man nicht über so hohe Erhöhungen reden, sondern dann bleibt bei jeder Erhöhung auch schon mal mehr beim Mitarbeiter hängen. Und da haben wir einfach einen Wettbewerbsnachteil, weil wir auf der einen Seite die höchste Servicequalität liefern wollen und auf der anderen Seite die höchsten Lohnnebenkosten haben. Und da gehört dringend etwas getan.
Und um beim Thema Mitarbeiter zu bleiben, beziehungsweise Mitarbeiterführung, was kann denn die Branche oder wie kann die Branche die Herausforderungen bewältigen bei dem Thema? Also sprich Rekrutierung und Bindung. Was verrät da der Report?
Naja, es gibt ja einige Möglichkeiten, wo ich sage, ich kann die Arbeit attraktiver gestalten, sei es von Gewinnbeteiligungen, Prämienvereinbarungen, Bonifikationssysteme. Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, die jetzt schon gezogen werden. Aber auf der anderen Seite, wenn man auch da wieder ein bisschen ins Detail blickt, dann sind wir einfach von unserer jetzigen Systematik und vom Rechtsrahmen sehr veraltet. Allein wenn man sich anschaut, die Grenze, die wir jetzt bei Mitarbeiter-Benefits haben und seit wann diese Grenzen teilweise bestehen, also wie viel Euro darf ich eigentlich an sachwertende Mitarbeiter noch zukommen lassen? Was sind die Grenzen, die ich ihnen bei Mitarbeiterveranstaltungen zukommen lassen darf? Sachgeschenke eh schon gesagt, wie werden die Überstunden besteuert? Da sehen wir einfach, dass teilweise Bereiche schon seit Jahrzehnten unverändert geblieben sind. Also einerseits die Beträge nicht valorisiert wurden und auf der anderen Seite auch das Thema, jetzt habe ich schon zweites Themenblock angesprochen mit Überstunden und Zuschläge, diese einfach nicht attraktiv sind. Also es will ja gar keiner Überstunden machen, wenn die so hoch besteuert werden, dann wieder, also sind nur wenige Überstunden, die steuerbegünstigt sind. Und da könnte man ja auch, das ist auch ein konkreter Vorschlag von uns, dass man Zuschläge auf ein gewisses Stundenkontingent pro Monat komplett steuerfrei gestaltet. Und dann haben wir auf der einen Seite die Mitarbeiter, die arbeiten wollen, die auch wirklich davon profitieren.
Du hast zuvor Gewinnbeteiligungen angesprochen. Nur so Interesse halber, wie kann man das umsetzen in einem Betrieb, beziehungsweise wie wird denn das steuerlich behandelt? Weil ich halte das für eine der besten Motivationstreiber, die man einem Mitarbeiter angedeihen kann. Wie sieht das aus? Ist das leicht möglich oder ist es
ein komplizierter? Jetzt war es leicht möglich die letzten Jahre. Es gab so eine, aufgrund der Corona-Zeiten, und man wollte ja die Mitarbeiter, jetzt branchenunabhängig, die viel geleistet haben, denen wollte man die Möglichkeit geben, dass die Dienstgeber hier relativ einfach noch Geld zur Verfügung stellen können. Und wenn ein Betrieb Gewinn gemacht hat, dann konnte er derzeit 3.000 Euro je Dienstnehmer steuerfrei an die Mitarbeiter abgeben. Und das ist definitiv ein Thema, das läuft 2023 aus und das sollte man auf jeden Fall verlängern, weil es eine ganz unkomplizierte Möglichkeit ist, die Mitarbeiter auch an dem guten Geschäftsgang zu beteiligen und sie daran teilhaben zu lassen, ohne dass beide draufzahlen. Weil wenn ich normale Prämien ausschütte, bleibt nicht viel beim Mitarbeiter übrig, weil das dann komplett, es ist ja nur das 13. und 14. Gehalt in Österreich steuerbegünstigt und alles, was darüber hinaus ist, wird voll besteuert. Und das ist natürlich weniger attraktiv am Ende des Tages auch.
Das heißt, wenn das jetzt ausläuft, wird es wie eine Prämie besteuert?
Genau so ist es. Ja, so wie in der Vergangenheit. Wenn man Prämie, Bonifikation gehabt hat, dann ist die natürlich voll steuerpflichtig immer gewesen. Und diese 3.000 Euro, die haben sich unserer Meinung nach jetzt bewährt und die sollte man definitiv beibehalten und zwar gänzlich abgabenfrei.
Das ist unser Appell, also auch von mir jetzt an die Verantwortlichen. Bitte verlängert es. Marco, anderes Thema, Nachhaltigkeit und Umwelt.
Ja.
Was sagt der Report zu diesem Thema? Welche Bedeutung? Okay, das ist jetzt eine blöde Frage, das ist uns sicher, aber welche Rolle spielt das für die Zukunft des Tourismus?
Ja, ist ein ganz wichtiges Thema und da hat sich ja, glaube ich, in den letzten Jahren definitiv am meisten getan. Wichtig ist, dass man jetzt kommen die ganzen ESG-Berichte, die Messungen, die Benchmarks auf. Jetzt hat man sich endlich einmal mit dem Ministerium, wo wir auch mit beteiligt waren seitens Brodinger und der Kontrollbank und der ÖHT, geeinigt auf gewisse Kennzahlen, die in Zukunft eine Rolle spielen werden, sei es fürs Rating, sei es für Förderungen etc. Jetzt muss man aber beim ESG-Berichtwesen schon auch darauf achten, dass hier ein gewisser Standard gewahrt bleibt, dass man nicht wieder in verschiedene Richtungen in Zukunft abdriftet. Und idealerweise sollte die Politik eben zur gezielten Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten auch ein gewisses ESG-Indikatorensystem aufbauen. Einerseits eben für die Messung und andererseits, um ökonomische, ökologische und soziale Ziele auch wirklich erreichen zu können. Jetzt im Tourismus, aber generell halt in der Wirtschaft.
Aber gibt es nicht Indikatoren? Gibt es die nicht schon?
ESG? Natürlich, es wurde sich auf erste Indikatoren geeinigt, aber die sind jetzt noch nicht umfassend. Jetzt haben wir welche im Tourismus, jetzt haben wir einen Teil der Banken, die dahinter stehen. Und ich glaube, das muss noch klar ausgeweitet werden.
Aber was ich so höre, tut sich da was
im Hintergrund? Ich wollte sagen, in dem Bereich tut sich definitiv eher am meisten.
Ja, das ist schon mal ein sehr positiver Aspekt. Okay, Marco, und welche Maßnahmen schlägt denn der Report vor, um die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern der Branche?
Na, generell muss man sich, glaube ich, einmal bewusst machen, dass Österreichs Tourismus allein, um nicht an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren oder Wettbewerbsfähigkeit zu bleiben, rund 3 Milliarden Euro pro Jahr investieren muss. Ja. Mhm. Da spielen natürlich gerade die Hotelbetriebe eine wichtige Rolle. Und wie vorher schon gesagt, da geht es viel um das Qualitätsbewusstsein, um die Angebotsvielfalt. Wenn ich das Geld oder wenn ich nicht das nötige Eigenkapital und die Finanzierungsmöglichkeiten habe, um zu investieren, dann werde ich einfach Wettbewerbsnachteile langfristig erfahren. Und die Abschreibungen haben wir vorher schon angesprochen, die natürlich helfen können bei positiven Betriebsergebnissen. Auf der anderen Seite haben wir ja den Investitionsfreibetrag oder Investitionsprämien gehabt und da muss man auch wieder unterscheiden, wofür die überhaupt gelten. Und der Investitionsfreibetrag sollte unserer Meinung nach auch für Gebäude gelten. Derzeit gilt dieser in Höhe von 10-15% bis zu den Anschaffungskosten, bis maximal 1 Million Euro, aber eben nicht für Gebäude. Gebäude sollten unbedingt in die begünstigten Wirtschaftsgüter einbezogen werden, um hier auch wirklich diesen Vorteil, gerade in der Hotellerie, wo man oft in Gebäude natürlich investiert, wenn man baut, möglich zu machen. Dann haben wir auch das Thema mit der Gleichstellung von Eigenkapital. Also ein Freibetrag auf fiktive Eigenkapitalzinsen würde definitiv auch der Abhängigkeit vom Fremdkapital entgegenwirken. Es ist jetzt steuerlich ist es so, dass Fremdkapital eigentlich immer besser und günstiger war als Eigenkapital. Das heißt, gerade bei den steigenden Zinsen sollte die Eigenkapitalgleichstellung erst recht am politischen Parkett auch behandelt werden. Und ein weiteres Thema sicher auch die Möglichkeit eines Verlustrücktrags. Der ist zwar bereits ausgelaufen, sollte aber dauerhaft ermöglicht werden bzw. wieder eingeführt werden, weil da haben wir schon gemerkt und das haben wir über alle unsere Standorte und alle Steuerberater, die das eigentlich sehr positiv aufgenommen haben, weil die Liquiditätssicherung wurde dadurch enorm erleichtert auch. Und das sind einige Bereiche oder auch die Möglichkeit von Privatdarlehen sprechen wir dann noch an, wo es auch steuerlich leichter werden sollte, diese zu geben. Und viel geht es dann auch noch, wenn wir schon beim Mitarbeiterthema dann sind, wie können wir auch die Nebenbeschäftigung vor allem vielleicht bei Pensionisten attraktiver machen etc. Und mit diesem Bündel an Maßnahmen, oder wenn noch nur ein Teil dieser vielen Maßnahmen, die wir da drinnen vorschlagen, umgesetzt werden, dann sind wir uns sehr sicher, dass wir auch weiterhin auf positive Zeiten im Tourismus blicken können.
Das waren wieder sehr tiefgreifende Einblicke. Vielleicht noch der Hinweis, diesen Zukunftsreport, den gibt es als Download auf der Website von Prodinger.
Absolut, werden wir auch in den Shownotes verlinken und im Podcast dazu. Ja.
Und wir schließen diese Folge heute. Wir schließen das Jahr. Wir wünschen allen ein erfolgreiches Jahr 2024. Und ich persönlich hoffe, dass die Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Report auch zu nachhaltigen und positiven Veränderungen führen werden. Oder Marco, ist es?
Das hoffe ich auch. Das ist ein kleiner. Jetzt können wir keinen Wunsch mehr ans Christkind formulieren, aber zumindest ans Jahr 2024. Lieber Alex, vielen lieben Dank für die super Kooperation über die vielen Monate und freue mich schon auf ein ereignisreiches 2024. Guten Rutsch, lieber Alex.
Alles Gute. Mach's gut.